Hallo und herzlich willkommen. Migu und Finn sind wieder am Start zum bekannten Kaffee und Kuchen. Wir tauschen uns mal wieder aus. Wir würden uns über dein Abo oder dein Like, über dein Follow auf Instagram sehr, sehr freuen. Hör zu und viel Spaß. So, hi Migu, grüß dich.
Hi Finn.
Na, Ostern gut überstanden so bisher. Ich meine, heute ja noch Ostermontag, aber so wie ich sehe, hast du etwas Einsamkeit im positiven Sinne.
Ja, nach dem ganzen Familienwahnsinn habe ich mich jetzt mal wieder kurz rausgenommen, um mich dem wirklich Wichtigen zu widmen, und zwar unserem Podcast Kaffee und Kuchen. Nach den ganzen Ostereiern, die da jetzt auch schon wieder den Weg in die Mitte meines Körpers gefunden haben, wenn ich da jetzt wieder ein paar Kalorien verbrenne, indem wir unsere Hirnzellen anstrengen und quatschen, ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt.
Sehr,
du
sehr
siehst
gut.
Auch so aus, als hättest du das ein oder andere Eichen gefunden oder vernascht.
Also du weißt ja, ich halte mich da sehr streng und strikt an meine Ernährung, von dem her hat alles gepasst, aber selbstverständlich lang auch ich zu während den Feiertagen, und es ist ja doch eigentlich immer eine ganz coole, ruhige Zeit, wenig los. Ich finde auch immer so 4 Tage am Stück mal frei zu haben, ist auch eigentlich eine ganz, ganz schöne Zeit. Nichtsdestotrotz auch immer da bei der Familie rumturnen in jeder Himmelsrichtung ist auch immer ein bisschen anstrengend. Deshalb bin ich jetzt heute auch ein bisschen froh, ein bisschen ruhiger das Ganze anzugehen. War heute Morgen schon im Sport. Heute Abend bin ich noch kurz auf dem Geburtstag von einem Kumpel. Da gibt es Pizza. Und dann sind die 4 Tage auch schon wieder rum und morgen geht es wieder ran an den Speck.
Ja, so ist das. Bei mir gestaltet sich das ähnlich. Ich hatte auch nur die 4 Tage frei, und morgen geht es wieder mit vollem Elan und entspannt und ausgeruht an den Speck, wie du so schön gesagt hast.
Sehr schön. Und unabhängig von Ostern, was gibt's bei dir so Neues? Wir wollten ja hier so das Format ein bisschen anpassen und immer so über unsere vergangenen 1-2 Wochen sprechen. Unser letzter Podcast ist jetzt auch wieder 2 Wochen und ein Tag her. Da muss ich mir natürlich die Frage stellen, lieber Migu, was ist passiert?
Also ganz ehrlich, bei mir ist gar nicht viel passiert, weil ich bin im Moment beruflich so eingespannt, dass ich aktuell wirklich mal die Börse sein lasse und nur vereinzelt reinschaue. Das hat man, glaube ich, auch bei mir bei Instagram gemerkt. Da kam nicht so viel wie vorher die ganze Zeit. Von daher, ich habe jetzt auch nicht wirklich irgendwas Großes gesehen. Nach wie vor sieht man natürlich jetzt immer mal wieder, wie von den Finfluencers in unserer Community immer mal wieder die Posts kommen, von wegen weg von Growth to Value. Ich denke, das ist nach wie vor Thema und wird auch noch länger Thema sein.
Ja, ist schon echt spannend, gerade auch jetzt mit der aktuellen Seitwärtsphase, Rezession, Stagflation und was alles im Raum steht, wie jetzt doch da viele, viele auf die Dividendentitel umsteigen. Und wir hatten es ja auch schon in unserem letzten Podcast besprochen oder angesprochen, die Wichtigkeit zwischen Wachstum und Dividende. Da merkt man schon, da findet aktuell so ein bisschen ein Umdenken statt. Nichtsdestotrotz, für mich sind nach wie vor die Wachstumstitel genauso interessant wie die Dividendentitel eben auch.
Ja, also das ist auch so. Man spricht ja auch immer von dieser Diversifizierung der Depots, und allein auch aus diesem Gesichtspunkt, denke ich, gehört da einfach beides rein.
Ja, aber es ist schon echt zäh. Also ich habe letztens mal wieder so eine Dokumentation gesehen auf YouTube. Ich folge da so verschiedenen Reportagenformaten, die meistens so zu Funk gehören, also öffentlich-rechtlich. Und da war letztens wieder irgendwie so eine Dokumentation, da ging es um finanzielle Freiheit, und dann haben sich da so 2 getroffen. Die eine, so auch Finfluencerin, hat Immobilien und so weiter und so fort. Und der Reporter, der halt da war, hat sich dann halt erklären lassen, wie man finanziell frei wird. Und dann wurde es alles so ein bisschen hemdsärmlich vorgerechnet, also wirklich schon fast schon sehr einfach vorgerechnet, wo ich gedacht habe, natürlich so rein rechnerisch mag das alles schön leicht sein. Also die haben dann angeschaut, hey, was hast du für Fixkosten? Und dann haben sie ausgerechnet, wie viel Vermögen er in einem Depot haben müsste, um anhand dieser 4% Entnahmeregel davon leben zu können. Und dann sind sie halt auf eine Summe gekommen, die war irgendwo so bei 400 irgendwas 1000 Euro. Und dann hat sie so gesagt, ja, also wenn du die 400.000 Euro hast, dann kannst du Stand heute damit oder davon leben anhand dieser 4% Regel. Und wenn man Summe X dann noch draufpackt, dann wird es sogar jährlich mehr, weil die Börse steigt ja im Schnitt um 6, 7, 8%. Und dann habe ich schon so gedacht, ich habe das dann gesehen und ich meine, ich kenne diese ganzen Sprüche und ich kenne diese ganzen Vorrechnereien. Ich habe auch schon solche Rechenbeispiele genannt, aber ich merke jetzt schon auch, ich bin ja jetzt auch nicht gerade erst seit gestern dabei mit dem aktiven Investieren, dass einfach da doch viel, viel, viel mehr dazugehört. Und vor allem auch dazugehört das Aussitzen, auch mal wirklich solche saure Gurkenzeiten, wie es der Tim immer nennt, oder auch Seitwärtsphasen oder mal das Ausbleiben von der Dividende. Oder auch mal längere Kursverluste, die man hat eben, das ist schon auch nicht ohne. Also ich bin jetzt immer noch, wenn ich jetzt überlege, wir sind einfach im April, bald ist die Mitte des Jahres und ich renne eigentlich meinem Depotwert von letztem Jahr rein rechnerisch prozentual immer noch hinterher, was die Performance anbelangt, weil ich bin noch aktuell Year-to-date im Minus, und zwar bei 4,48%. Das war auch schon wieder anders in diesem Jahr, aber das sind in Summe immer noch knapp 10.000 Euro, wo ich halt schon sage, okay, so langsam nervt es mich auch ein bisschen. Ich meine, jetzt kann man wieder sagen, jetzt hat man vielleicht seine Dividenden und die Dividenden nimmt man trotzdem schön ein und so weiter, aber man möchte ja schon auch so ein bisschen partizipieren von eventuellen Buchgewinn und steigenden Kursen, die einfach dann das Depot schon ein bisschen praller machen. Ich meine, jetzt könnte man natürlich auch sagen, so ein Depotwert ist vielleicht auch eher die nachrangige Rolle. Nichtsdestotrotz bestimmt der ja trotzdem irgendwo darüber, wie viel Dividende du mal später bekommst, meiner Meinung nach. Ich meine, irgendwo, natürlich kann man Titel haben, die mehr Dividende zahlen und dann kann man mit einem geringeren Depotwert mehr Dividenden im Jahr vielleicht erhalten als jemand mit einem fetteren Depot, aber nichtsdestotrotz, für mich ist schon auch irgendwo die gesamte Depotsumme schon auch sehr wichtig, weil letztendlich ist es ja doch irgendwo Vermögen, das da ist und für mich arbeiten kann, und da sehe ich schon einen Unterschied, ob ich jetzt 250, 500, 750 oder vielleicht 1 Million und noch mehr drin habe.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich sehe das immer auch noch so ein bisschen vor dem psychologischen Gesichtspunkt. Wir sind irgendwo schon auch emotional getrieben gewesen, werden das wahrscheinlich auch immer sein. Und je grüner ein Depot ist oder je größer da die Zahlen sind, desto mehr bist du wahrscheinlich dann am Ende auch motiviert, dabei zu bleiben und dran zu bleiben. Von daher ist es wirklich schwer, auch solche Phasen. Man liest das ja auch beim Mindset Monday oder bei sonstigen Posts aus der Szene, wo dann immer diese schönen schlauen Sprüche kommen. Ich glaube, da gehört aber wirklich mehr dazu, das dann auch wirklich am Ende auszuhalten. Das sagt sich einfacher, als es letztendlich ist. Das beobachte ich und merke ich auch immer wieder an mir selbst. Aber ich glaube, da trennt sich halt wirklich die Spreu vom Weizen auf langer Sicht. Und da gilt es eben dran, ja, einfach dabei zu bleiben, wie du das gesagt hast, und auch mal saure Gurken zu ernten. Und am Ende wird man dann aber wahrscheinlich doch hoffentlich an der Copacabana irgendwann liegen. Keine saure Gurke, sondern die halbe Kokosnuss mit dem Strohhalm in der Hand halten.
Ja. Weil ich finde es schon spannend, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen diesen Michael von Alle Aktien verfolgst, da habe ich mich so die letzten 2, 3, 4 Tage mal wieder viel rumgetrieben auf seinem Instagram-Profil, und bei dem ist ja schon beeindruckend, ist ja auch ein junger Kerl, oder ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß jetzt sein exaktes Alter nicht, aber ich würde schätzen, der ist so irgendwie auch in meinem Alter, und der hat ja ein Vermögen von knapp 2 Millionen im Depot und das kommuniziert er auch ganz offen und das finde ich auch total beeindruckend. Und da siehst du halt doch einfach, ja, wie wichtig doch auch so eine Depotsumme sein kann irgendwo. Ich finde da natürlich auch beeindruckend, wie gesagt, in Summe irgendwo 2 Millionen. Und dann siehst du da halt, was da halt auch mal an Kursgewinn dran ist. Und bei 2 Millionen sind halt einfach die 2-3% bei einem guten Tag an Kursbewegung halt einfach eine ganz, ganz andere Hausnummer als bei 100.000, 50.000 oder vielleicht nur 10.000. Und das finde ich einfach, ich glaube, dass man das schon auch so ein bisschen verstehen muss, dass dieser Stein, der da ins Rollen kommt, halt größer wird, je größer und fetter auch das Depot einfach ist.
Exakt, exakt. Also das sehe ich ja genauso wie du. Da bin ich voll und ganz bei dir.
Und dann halt bei diesen ganzen Vorrechenbeispielen, ich finde auch schon schwierig zu sagen, keine Ahnung, du musst nur über 40 Jahre jeden Monat so und so viel Euro in dein Depot ballern bei 8% Dividende, 8% Rendite durchschnittlich. Ich glaube, auch selbst das ist schon nicht so leicht. Ich meine, das musst du auch mal schaffen mit den 40 Jahren, so viel Kontinuität da reinzubringen. Da denkt man nicht dran, dass man vielleicht mal, keine Ahnung, einen Unfall hat oder eine Familie gründet, ein Haus baut, kauft, wie auch immer oder was es alles für Eventualitäten geben kann, die dich vielleicht dann mal von deinem Plan da abbringen könnten, zu investieren. Deshalb ist ja auch meine Einstellung zu sagen, okay, ich kann jetzt nur sehen, was ich jetzt habe und gucke, dass ich so schnell wie möglich, so viel wie möglich eben in dieses Depot reinbringe, dass, falls ich mal ein Jahr oder 2 oder 5 oder 10 Jahre gar nichts investieren kann, aus welchen Gründen auch immer, das Depot einfach schneller weiter wachsen kann, weil ich einfach viel reingebuttert habe.
Ja, und diese ganze Rechnerei, ich erinnere mich da immer einfach so gern an einen Spruch von meinem ehemaligen, was war das? Ich glaube, das war sogar Finanzierung und Investieren im Studium. Der hat irgendwann mal so schön zu mir oder zu uns, zu unserer Klasse gesagt, welches Ergebnis wollt ihr haben? Ich rechne es euch aus. Also je nachdem, glaube ich, findest du Rechenwege und Herangehensweisen. Wenn du ein Ergebnis willst, findest du auch den passenden Rechenweg und umgekehrt. Daher einfach sich natürlich irgendwo so einen Plan machen, ein Ziel setzen, aber ich glaube, den ultimativen Weg dahin wird es nicht geben. Du musst immer so flexibel sein, auch mal einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts, mal vielleicht auch wieder 2 zurück, um dann einen großen nach vorn zu machen, mal bildlich gesprochen. Und ja, von daher, es ist immer schön anzusehen, was natürlich möglich wäre, aber ob das dann wirklich so verlässlich und exakt zu erzielen oder umzusetzen ist, ja, muss jeder für sich selbst bewerten.
Ja, und zumal darf man einfach auch nicht vergessen, in 40, 30, 40 Jahren, je nachdem wie diese Rechenbeispiele sind, was ist 1 Million in 30, 40 Jahren? Deshalb sage ich auch immer, natürlich ist das irgendwo ein Ziel, diesen Meilenstein zu erreichen, weil der gehört eben dazu, wenn man noch mehr erreichen will. Aber ich sage ja auch immer, ich will viel, viel mehr erreichen, weil dann bin ich glücklicher, als wenn ich nur das Minimum erreicht hätte, was ich vielleicht erreichen wollte. Deshalb sage ich ja auch, wie gesagt, die Million ist dann auch nur ein Zwischenstopp zu viel, 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 viel mehr, hoffentlich.
Exakt. Also so ist das bei mir auch. Natürlich, bei mir war ja zuerst mal die 100.000, wie man so schön sagt. Die schwersten sollen das ja sein. Ist ja so der erste Meilenstein, wenn der fällt, da fühlst du dich schon so ein bisschen, boah, sechsstelliges Depot, geil. Aber ja, wie geht's dir, wenn du dann wirklich die 1 Million hast? Dann bist du bei 7 Stellen. Willst du dann die 8. Stelle? Klar willst du die. Wirst du die erreichen? Keine Ahnung. Aber so, ja, so gehst du eben da ran und arbeitest dich da immer Stück für Stück an neue Meilensteine, neue Ziele heran. Es ist ja auch ein stetiger Prozess. Also das hoffe ich, dass es zumindest bei jedem ist. Und es motiviert ja auch ungemein, wo wir dann wieder zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, mit den steigenden Dividendeneinnahmen. Und wenn du dann auch mal wieder nicht aktiv was reinbutterst, sondern wenn du dann siehst, wie die steigen und was da dann für eine Eigendynamik ins Rollen kommen kann. Ja, von daher glaube ich, wenn man seine Ziele dann immer weiter nach oben korrigiert, nenne ich es jetzt mal, ist das schon eine gute Sache.
Absolut. Deshalb machen wir einfach weiter, hätte ich gesagt, oder mein Lieber?
Selbstverständlich.
Ich bin jetzt hier gerade, ich habe mich jetzt nämlich gerade auch dabei erwischt, ich habe hier meinen Zinseszinsrechner, immer wenn ich abends so ein bisschen noch am iPad sitze, dann öffne ich gerne mal den Zinseszinsrechner und spiele da so ein bisschen dran rum. Jetzt habe ich mal hier das erste Mal dran gearbeitet, wenn ich mit einer Stadtbilanz von 1 Million anfange, wie schnell das dann doch geht. Also wirklich mal nur ein Beispiel, ohne weitere monatlichen Einzahlungen, bei 1 Million hast du ja schon in 10 Jahren bei 8% Zins das Ganze mehr als verdoppelt. In genau. 10 Jahren. Das heißt, plötzlich hast du, also ich will nicht wissen, wie viele von unseren Zuhörern oder auch du oder ich für 1 Million, wie hart und zäh das ist, bis man das erreicht. Und wenn du dann überlegst, ab dem Moment dann nichts mehr zu machen, selbst bei 6% bist du in 10 Jahren später ohne zusätzliche Einzahlung bei 1,819 Millionen, was natürlich irgendwie totaler, ich glaube, wenn man das mal versteht, sieht man vielleicht doch, dass so eine Depotsumme doch eine gewisse Wichtigkeit hat.
Ja, das ist es. Ich glaube, wir sind einfach nicht in der Lage, das irgendwo zu fassen, zu begreifen. Keiner ist es meiner Meinung nach. Deswegen muss man sich das immer wieder und immer wieder, wie du es gerade machst, mit so einem Rechner vielleicht auch mal visualisieren, dass man ja überhaupt mal so ein bisschen ein Gefühl kriegt, was überhaupt mit der Börse möglich sein kann. Ja, und eben uns allen liegt ja daran, so wie wir hier jetzt sitzen, diesen Podcast aufnehmen, so wie wir in Instagram unterwegs sind, diese Botschaft einfach nach außen zu tragen, damit noch mehr Leute und Menschen den Weg eben zur Börse finden, ja, um einfach für die Zukunft sicher und breit aufgestellt zu sein, damit man einfach ja selbstbestimmt irgendwann vielleicht durchs Leben gehen kann, ohne immer auf andere angewiesen zu sein oder die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen zu müssen.
Ja. Ich glaube, Migo, jetzt muss ich dir doch noch was anderes erzählen, was mir jetzt auch erst passiert ist. Und das Thema, was wir eigentlich ja vorgeworden, müssen wir dann gleich vielleicht in einem zweiten Cut kurz aufnehmen. Das tut mir wirklich leid, aber das ist dann ist ja doch unser Format, das wir jetzt so geplant haben, ganz sinnvoll, weil ich muss dir nämlich was erzählen. Und zwar hatte ich letztens hier bei meiner ortsansässigen Bankentermin. Und er hat mir dann auch Stu sogar angeboten und so weiter. Und also mein Bankberater, was für mich eine große Ehre war, weil es ist nicht nur mein persönlicher Bankberater, sondern auch Unternehmensberater und Unternehmensbankberater, also um Gottes Willen nicht Unternehmensberater. Und der ist eben hier auch tätig für wirklich umliegende, sehr, 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 sehr große Unternehmen. Deshalb bin ich da stolz drauf, dass das mein Bankberater ist. Nichtsdestotrotz hat man dann halt so das ein oder andere durchgegangen und dann sagt er so, ja, Finfried, wie ich ja liebevoll von dem einen oder anderen genannt werde, Ihnen fehlen ja auch noch so die ein oder anderen Anlageformen. Und dann sage ich so, okay, welche Anlageformen? Also, weil ich bin schon so meinem Banker gegenüber oder auch meiner Bank, ich bin ein sehr treuer Kunde und ich habe auch das Gefühl, das wird sich irgendwann irgendwie mal lohnen und ich bin auch froh über den direkten Kontakt zu meiner Bank und meinem Banker, aber ich bin schon auch der Einstellung, so alles muss er nicht wissen, also wenn er fragt, dann sage ich ihm was und wenn er nicht fragt, dann sage ich halt auch nichts. Gerade bei so dem einen oder anderen Darlehen, das ich ja am Laufen habe, aufgrund von Immobilienfirma, wie auch immer, gibt es ja die sogenannte Selbstauskunft, die man ja dann auch immer ausfüllen muss. Da habe ich da auch immer schön mein Depotvolumen und mein Depot, habe ich das immer schön aufgeschrieben und habe gedacht, komm, ich schreibe das halt immer schön auf und guck mal, ob er mich drauf anspricht. Hat mich aber natürlich nie drauf angesprochen. Und jetzt, wie gesagt, im letzten Gespräch sagt er, ja, Herr Finfried, Ihnen fehlen ja hier so Anlageformen. Und dann sage ich, ja, wie, welche Anlageformen? Und dann sagt er, ja, Aktien. Und dann sage ich, ja, Aktien habe ich. Und dann guckt er mich halt so an und du musst wissen, mein Banker könnte so mein Vater sein halt kurz. Und dann guckt er mich so an, sage ich, ja, Aktien habe ich, du. Und dann hole ich da mein Handy kurz aus der Hosentasche, öffne da meine Comdirect-App, gell, und zeigt ihm dann halt, und da ist ja auch mein Verrechnungskonto dann mit drauf. Und dann zeige ich ihm da so, ganz offen habe ich ihm das dann gezeigt und zeige ihm da so mein App-Bildschirm da, mein Handy-Bildschirm ab. Und dann sieht er da irgendwas um die 225.000 Euro in Comdirect halt. Und dann, okay, ja, Herr Finfried, das haben Sie ja nie gesagt. Sag ich, also bei der Selbstauskunft stand's immer schön drin, gell? Aber jetzt halte ich fest. Und das war dann wirklich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, weil ich habe mich wirklich auch immer gut betreut gefühlt, wo ich dann kurz die Sorge hatte, oder was heißt die Sorge, Angst hatte, dass das nicht mein richtiger Ansprechpartner ist als Banker. Und zwar war das nämlich der Moment, als er dann nämlich gesagt hat, diese Summe, die ich da in meinem Depot habe, könne ich ja dann mal, wenn ich bauen will, als Eigenkapital nutzen. Du, ich habe das runtergeschluckt, ich bin da nicht, ich wollte den nicht irgendwie auf die Füße treten, weil es hat auch keinen Grund, er wollte mir nichts verkaufen dann, was Anlageform oder sonst irgendwas anbelangt, deshalb habe ich jetzt da einfach, habe ich einfach nicken, lächeln und halt mein Teil gedacht, aber ich bin dann nach Hause gekommen und musste es dann sogar meiner Freundin erzählen, wir sind da so dann spazieren gegangen und da habe ich das gesagt, sag ich, du, das und das hat er zu mir gesagt und so und dann, also das war wirklich so das erste Mal, dass ich so gedacht habe, shit, das ist nicht richtig, der berät mich nicht. Also das kann doch nicht richtig sein, weil wenn das doch ein Banker ist, der versteht, wie ein Depot funktioniert und der Zinseszins funktioniert, könnte der doch niemals zu mir sagen, Herr Sch... Piep, nehmen Sie, jetzt wäre es fast passiert. Herr Finfried, das muss ich nachher noch rauspiepsen, du. Nehmen Sie die Viertelmillion, die Sie da drin haben, oder was weiß ich, wie viel es dann halt mal sind, und nehmen Sie es als Eigenkapital, um ein Immobiliendarlehen aufzunehmen. Und dann denke ich, hä? Also auch, ich habe mir jetzt da das auch geschworen, dass ich so eine Dummheit nie machen werde. Weil wenn ich jetzt überlege, auch jetzt, wenn ich nochmal ganz kurz auf mein, ich bin da immer auf so einem Zinseszinsrechner, wenn ich den nochmal öffne und ich rechne jetzt mal, also Depotvolumen sind gerade mal wieder ein bisschen runtergegangen, 210.000 mit Verrechnungskonten war das vorhin, was ich da genannt habe. Wenn ich jetzt das mal 20 Jahre liegen lasse bei, soll man niedrig rechnen mit 6% im Schnitt in den nächsten 20 Jahren. Ohne weitere Einzahlungen ist dieses Depot in 20 Jahren bei 700.000 Euro, ohne irgendwas zu machen. Ohne irgendwas zu machen. Wenn ich jetzt nur 500 Euro weiter monatlich mit einbezahlt, bin ich dann schon knapp bei meiner 1 Million. Und dann denke ich, wie kann der Banker meines Vertrauens mir so einen Schrott vorschlagen? Das hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt, Migu.
Ja, was soll ich da sagen? Also ich bin bei den Ausführungen komplett bei dir. Das ist, leider sind viele Bankberater, ich will da auch nicht gerade alle über einen Kamm scheren, aber wirklich viele sind halt, was das angeht, was Investieren angeht, auch am falschen Platz meistens oder oft angesiedelt. Ich habe jetzt mir die ganze Zeit Gedanken gemacht und habe mir immer überlegt, was könnte dem sein Antrieb sein, so etwas zu propagieren, auszugeben oder seinen Kunden zu raten. Jetzt auf die Schnelle ist mir wirklich nicht viel eingefallen, außer, keine Ahnung, dass er es will. Also ich gehe jetzt mal von aus, ich unterstelle, es ist jetzt nicht die Comdirect oder Commerzbank, nee, sondern halt eine Alternative. Dass er quasi will, dass du da ein Depot auflöst, im Umkehrschluss bei ihnen dann eins eröffnest, wenn du da die Summe dann nimmst für einen Immobilienkredit und dann bei ihnen weiterhin ein anderes dann quasi wieder eröffnest und von null anfängst. Aber das kann, wie gesagt, also ganz komische Beratung, muss ich jetzt mal feststellen. Aber du, wenn wir da schon so drüber sprechen, auch eine Geschichte aus meiner Familie. Bei uns liegt ja jetzt auch auf dem einen Firmenkonto ein mehr als großer Geldbetrag rum, wo wir zu Anfang des Jahres ja umstrukturiert haben und ich meinem Vater das operative Geschäft abgekauft habe. Da haben wir jetzt natürlich auch sind am Überlegen, wie und was und wo. Und da kam von unserem auch mehr oder weniger Bankberater des Vertrauens, bei dem sind wir auch, also ich kenne keinen anderen, seit ich denken kann, sitzt der Mann vor uns, hat uns wirklich auch schon viel geholfen und auch wirklich gut beraten, das stelle ich auch gar nicht in Abrede, aber dann haben wir natürlich da auch angefangen, was machen wir da am besten, und auf einmal guckt der mich an und sagt dann, ja, auf keinen Fall in Aktien. Und ich denke mir dann so, okay, warum auf keinen Fall in Aktien? Dann macht er, wenn überhaupt, dann geht in Gold. Und ich denke mir so, ist das jetzt eine Beratung, die ich mir von einem Bankberater, von einem Unternehmensberater wünsche oder was? Der müsste ja auch schon so den Zinseszins kapieren, müsste wissen, was hinter Gold steht als Investition, was hinter Aktien steht als Investition. Und der gibt dir dann aus, im Moment auf keinen Fall in Aktien, wenn überhaupt dann in Gold. Also ich habe da auch, ich bin dann mit meinem Vater, habe mir den dann später zur Seite genommen und habe dann den gefragt, ob ich das wirklich so verstanden habe oder ob ich das falsch verstanden habe. Nee, das hat er gesagt. Also ich bin da jetzt auch noch leicht am Rätseln und auch so ein bisschen überfordert, was ich mit dieser Beratung oder mit dieser Aussage anfangen soll. Weil das war auch was, was ich bis heute nicht begreife.
Ja, also ich, wie gesagt, ich habe das dann runtergeschluckt. Ich werde es halt spätestens irgendwann dann mal thematisieren, wenn ich tatsächlich irgendwas brauche oder will. Und mein Banker dann sagt, Finfried, Sie sollten dieses Depot auflösen und die Summe verwenden. Aber wenn ich halt einfach überlege, wie viele Jahre mich das zurückwerfen würde und dann halt auch noch, weißt du, man darf ja dann auch nicht vergessen, die eventuellen Dividendeneinnahmen, die ja dann auch einem, also man macht ja so viel kaputt, wenn ich jetzt einfach, stell dir vor, ich habe jetzt, mein Traumauto wäre irgendein Porsche 911er GT3 oder Carrera oder was weiß ich. Und ich könnte jetzt mit meiner Depotsumme, könnte ich jetzt zu Porsche die Tür reingehen und sagen, ich kaufe das Teil und zahle es Cash. Damit mache ich ja wirklich so viel falsch. Zum einen habe ich ab dem Tag, wo ich das Depot auflöse, keinerlei Kursgewinne oder natürlich auch Verluste mehr und keinerlei Dividendeneinnahmen und keinerlei Zinseszinseffekt. Das heißt, ich stehe eigentlich bei null und habe dann noch eine Karre in dem Sinne, die nur mehr Geld noch kostet, als dass es mir bringt. Und das Gleiche wäre jetzt auch ein Eigenheim. Ich meine, ganz ehrlich, dann brauche ich oder will ich kein Eigenheim, wenn mein Banker zu mir sagt, ja, Sie müssen dafür das Depot auflösen. Weil wenn ich dann halt auch überlege, also wäre das doch jetzt ein richtiger Ansprechpartner für mich und hey, ich bin ja 28, ich werde jetzt 29 dieses Jahr, da hätte er sagen sollen, Herr Finfried, buttern Sie nochmal richtig rein, die nächsten 5 bis 10 Jahre, gucken Sie, dass Sie dann auf 1 Million kommen und schauen Sie, dass Sie irgendwo eine jährliche Dividende von 20.000, 24.000 Euro kriegen und dann überlegen Sie mal, dann können Sie allein mit der Dividende einen Immobilienkredit in Höhe von XYZ tilgen. Ey, dann würde ich sagen, mega geil, auf die Idee bin ich vielleicht noch gar nicht gekommen, aber jetzt, wo sie sagen, butter ich richtig rein und gucke, dass ich irgendeine Dividende die in so einem Umfang zusammenbekomme mit meinem Depot. Das wäre doch mal dann eine Beratung, wo ich sagen würde, okay, weil ich habe, das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt gefragt habe, ja, wie ist denn das? Würden sie da nicht irgendwie, würde das nicht irgendwie als, wie sagt man als so irgendwie, wie sagt man jetzt, ist mir das Wort entfallen, als Sicherheit, mein Depot als Sicherheit zählen oder sonst irgendwas. Und dann hat er gesagt, nee, das machen sie gar nicht, weil dann müssten wir das irgendwie, dann müssten wir sie da rausnehmen, dass sie dann nicht mehr handeln dürfen und pipapo. Und also wirklich, ich war sowas von geplättet und enttäuscht über diese Aussage von meinem Banker.
Ja, das ist aber, also das ist leider so, das habe ich auch schon festgestellt, dass die das nicht als Sicherheit akzeptieren. Auf der anderen Seite ist es ja auch nachvollziehbar, wenn du jetzt siehst, keine Ahnung, du nimmst irgendwas auf, hinterlegst das als Sicherheit zu einem Betrag X und keine Ahnung, 3 Wochen später sind 10%. Wahrscheinlich nur vorübergehend, aber sind irgendwo weg. Eine Bank ist auch irgendwo ein Unternehmen, wo ein Gewinndruck hinter ist. Und wenn denen dann 10% Sicherheit fehlen, also das, wie gesagt, das ist ja schon nachvollziehbar irgendwo. Aber diese Aussage im Kontext und generell ist ja für mich jetzt aus der Ferne auch irgendwo gar nicht nachzuvollziehen. Also ich finde da keinen einzigen Punkt. Muss mir da vielleicht auch mal noch meine Gedanken drüber machen, dann können wir uns ja auch noch mal unterhalten, Podcast austauschen, was da sein Antrieb gewesen sein könnte. Aber ja, wie gesagt, auf die Schnelle fällt mir da auch nicht wirklich was zu ein.
Ja, ich muss aber echt sagen, auch trotzdem, nichtsdestotrotz, der Bank habe ich einiges zu verdanken und ich bin auch dankbar, dass ich die Bank habe oder dass es meine Bank und meine Ansprechpersonen dort sind. Wie gesagt, auch der Bank habe ich das zu verdanken mit der frühen Firmenbeteiligung damals und dann auch der späteren Erweiterung meiner Beteiligung. Von dem her, wie gesagt, alles gut, aber das war wirklich so der erste oder das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, scheiße, ich bin da echt falsch beraten in dem Moment. Vielleicht tue ich meinem Banker jetzt aber auch völlig Unrecht und der hat es vielleicht auch anders gemeint in dem Moment oder vielleicht hat er auch nicht diesen Weitblick, was das Thema dann Depot und Aktien in dem Zusammenhang mit zu tun hat. Vielleicht müsste man dann da vielleicht nochmal einen anderen Ansprechpartner in der Bank dann mit dazu nehmen, der sich da vielleicht ein bisschen besser auskennt und sagt, Mensch, lieber Kollege, da haben wir doch viel bessere Chancen, wenn man das Geld einfach liegen lässt, pipapo. Aber ja, das wollte ich dir einfach noch mal mitteilen. Nichtsdestotrotz, ich denke trotzdem wichtig, auch mal mit seinem Banker oder seiner Bankerin zu sprechen, dass man einen direkten Kontakt hat zu seiner Bank, weil wenn es mal nicht so gut läuft, entscheidet da halt doch irgendjemand darüber, ob du vielleicht mal einen Kredit kriegst oder nicht oder ob dein Dispo durchgeht oder nicht oder ob du am Monatsende die Gehälter noch bezahlen kannst oder nicht. Und daher, wie gesagt, bin ich doch ganz froh, diese ortsansässige Bank zu haben. Ich habe ja hier auch meine Comdirect, wo ja auch das Depot drüber läuft. Daher dann eben auch nicht einsehbar gewesen zu dem Zeitpunkt für meinen Banker. Wäre natürlich auch mal spannend, wie die jetzt zum Beispiel da agieren würden, wenn ich jetzt sagen würde. Also das kam wirklich auch nicht, dass ich jetzt angefragt habe, was kostet mich ein Kredit oder was für ein Volumen würde ich bekommen, sondern es wurde einfach so besprochen und das hat er so angesprochen. Und wäre aber mal dann schon spannend, dann doch, wie so ein Darlehen beispielsweise im Verhältnis aussehen würde, wenn ich das dann bei der Comdirect beispielsweise so online anfragen würde und die würden dann gleich sehen, okay, hier, das ist Depot, pipapo, das gibt da aus, das nimmt da ein, keine Ahnung. Ich glaube, das könnte mal ganz spannend werden, das zu vergleichen.
Ja, wobei ich aber nochmal dazu drauf zurückzukommen, also ich bin da auch so eingestellt, ich bin ja auch noch, ich nenne es jetzt mal relativ jung, aber ich sehe das auch, dass hinter fast allem immer eine Person steht, hinter jeder Zahl verbirgt sich irgendwo ein Mensch und daher ist es nie verkehrt, auch seinen Berater bei einer Bank oder was auch immer, einfach diesen persönlichen Kontakt zu haben und zu pflegen, auch wenn man vielleicht mal, wie jetzt in diesem Fall, anderer Meinung ist, muss das ja nicht auf die gesamte Zusammenarbeit umgelegt werden, sondern dann ist es halt nur in diesem Teil der Zusammenarbeit. Auf jeden Fall ist es immer wichtig oder sinnvoll aus meiner Sicht, dass man einfach den Mensch sieht und nicht nur die Zahlen auf dem Papier, was ja viele auch leider, ja, aber das also persönliche Meinung, persönliche Ansicht, immer mit diesem Trade Republic und was weiß ich, dieser N26 oder was es da alles gibt, mit diesen Online-Banken, klar, das ist alles super easy, super einfach, da irgendwas zu machen, aber wenn es dann halt mal Probleme gibt, wie du gesagt hast, dann hast du keinen greifbar, dann geht es über irgendwelche Callcenter oder sonst irgendwas und es ist wirklich dann vielleicht auch mal nicht so einfach, ja, wenn es auch nur eine Stundung von einem Monat wäre oder irgendwas, da ist es einfach immer sinnvoller, bei einer Bank einen festen Ansprechpartner zu haben, vielleicht auch noch bei dir im Ort, bei dir in der Region irgendwo. Das ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach nachhaltiger, wie alles Günstige online immer nur mitzunehmen, weil es eben günstig ist. Also da zeigt sich halt auch immer, nicht immer ist günstig gut. Natürlich ist auch nicht immer teuer gut, aber in dem Fall ja, muss man sich das selbst entscheiden, was da einfach einem wichtiger ist. Ich weiß nur, dass ich auch, wie gesagt, die ein oder andere Meinungsdifferenz auch mit der Bank bei mir habe, aber trotzdem fühle ich mich da grundsätzlich gut aufgehoben. Und bin auch froh, da ein Gesicht, einen Mensch zu haben, den ich zuordnen kann und nicht nur Zahlen auf dem Papier oder in einer App oder auf dem Smartphone sehe.
Sehr schön. Du, Miku, dann würde ich sagen, dann machen wir hier einen ganz kurzen Cut und machen dann quasi einen zweiten Teil für unsere Zuhörer. Da geht es dann um ein ganz spezielles Unternehmen, was jetzt auch gerade insbesondere bei mir im Profil viel für Spannung gesorgt hat und, sage ich mal, ganz klare zwei Lager. Und ja, also wenn es dir gefallen hat, hat uns auf jeden Fall gefreut, dass wir dich unterhalten konnten am wunderschönen Ostermontag 2022. Und wenn du noch nicht genug hast, dann hör dir doch einfach den zweiten Teil an. Da werden wir über Nestle sprechen. In diesem Sinne, Migu, ich sag schon mal ciao und bis gleich.
Bis gleich.
Ciao.
Ciao.
Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.